ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Ich bin in der Stadt der Träume aufgewachsen, so nenne ich sie jedenfalls. Hier leben 24 Millionen Menschen und täglich sind 7 Millionen mit dem Zug unterwegs. Unzählige Menschen pendeln täglich hinein und wieder hinaus. Sagen wir, 500.000 Menschen kommen und gehen. Es ist einer der wichtigsten Knotenpunkte Indiens. Man nennt es das New York Indiens. Ein Schmelztiegel, in den alle mit ihren Träumen strömen, genau wie in New York. Für uns ist es Mumbai, die Stadt der Träume.
Of India, melting point, where everyone comes with the dream, same like New York. And for us, it's called Mumbai, the city of dreams.
Tja, die Stadt der Träume, ihr hört schon. Heute geht es um große Träume und um die kleinen, die oft genauso schwer zu erreichen sind. Und um Menschen, die nach oben wollen. Aus dem Slum zum Millionär. Dafür geht's nach Indien, nach Mumbai, nach Bollywood. Mumbai ist das Zentrum der indischen Filmwelt. Jahr für Jahr entstehen hier tausende Filme, Serien, Streaming-Formate. Hier werden Träume gedreht von Liebe, Aufstieg, Drama, Happy End. Alles dabei und Millionen Menschen träumen mit. Bollywood ist ein riesiges Geschäft und eine riesige Sehnsuchtsmaschine. Meine Kollegin Lena Bodewein hat einen echten Bollywood-Star getroffen und Menschen, die mit ihren Träumen noch ganz am Anfang stehen. Da wollen wir fragen, wie erfüllt man sich einen Traum in einer Stadt, in der Millionen Menschen denselben Traum haben? Und können wir uns vielleicht was abgucken vom Träumen? Darum geht's heute. Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abrisch oder, wie man in Indien sagt,
Hamburg se Haiti tak.
Lena Bodewein ist unsere Indien-Korrespondentin, gerade auf Hamburg-Besuch und deswegen sitzen wir uns hier im Studio gegenüber. Richtig toll. Hi Lena.
Namaste, Philipp.
Namaste. Du bist noch ganz frisch in Südasien als Korrespondentin in Neu-Delhi. Eine deiner ersten Reisen, die hat dich ausgerechnet nach Mumbai, nach Bollywood geführt. Warum wolltest du gerade dorthin? Was hat dich daran so gereizt?
Eigentlich wurde ich dahin geschickt und zwar sollte ich zum 90. Geburtstag des Dirigenten Zubin Mehta eine Reportage machen über sein Projekt, das er da hat. Der ist ja aus Mumbai und ist weltberühmt. Den kennen und lieben wir ja auch in Deutschland. Und er hat seinen Traum sozusagen groß gemacht und nutzt seinen Ruhm jetzt, um anderen die Träume zu erfüllen, nämlich Kindern, auch aus benachteiligten Familien, auch aus Slums, Musikunterricht möglich zu machen. Also ich habe einen Cellisten getroffen, der aus dem Slum kommt und der einfach zum Dahinschmelzen spielt. Und dieses Projekt habe ich porträtiert und habe dann gedacht, na gut, das kann ja nicht alles sein, was ich in Mumbai mache. Bollywood liebe ich, liebe die Songs, da muss ich hin.
Denn die Menschen in Indien lieben wirklich Filme. Und wenn man in Mumbai ist, dann kommst du an Bollywood wahrscheinlich nicht vorbei.
Keine Chance. Du siehst es, du hörst es überall.
Du hast einen richtigen Bollywood-Star getroffen, richtig? Wie war das? Wer ist das?
Der hatte gerade seinen großen Durchbruch. Er hat ganz viele Jahre darauf hingearbeitet. Er ist auch Theaterschauspieler und hat sich lange durchgeschlagen, auch mit Unterricht geben und sonst was, noch Übersetzungen machen. Und hat jetzt eine Rolle in einem Bollywood-Blockbuster Mardani 3. So, er ist der Schurke und er spielt ihn ganz, ganz, ganz subtil. Also erst ist er der Good Guy, der sich dann als der Bad Guy entpuppt. Und das macht er wohl so toll, dass alle sagen, das ist die Entdeckung überhaupt. Das ist das, was man irgendwie finden muss. Und er ist aber total nett. Er ist so auf dem Boden geblieben. Und als ich mit ihm unterwegs war, hat er sich so gefreut, wenn ihn jemand erkannt hat und meinte, das ist so irre, das ist so irre. Und einfach, um zu zeigen, wie heftig das ist, sind wir dann zum Bungalow von Shah Rukh Khan gegangen, wo man sieht, was Ruhm alles machen kann, wie riesig das ist da. Als im Dezember 1895 die Brüder Lumière ihren Kinematographen der Weltöffentlichkeit präsentierten, da dauerte es gerade mal 6 Monate. Und schon fand 7000 Kilometer entfernt in Mumbai die erste Filmpremiere Indiens statt. Indien war infiziert mit dem Filmfieber. Bewegte Bilder bewegen seit jetzt 130 Jahren die Inderinnen und Inder. Und Bollywood, B wie Bombay, wie Mumbai damals noch hieß, ist nicht nur deshalb die Stadt der Träume. Besungen überall, wie an diesem Abend an der Seepromenade der Stadt am Arabischen Meer. Eine Gruppe von Freunden und Passanten schmettert mit Inbrunst Songs aus Bollywood-Filmen. Denn ohne Musik kämen die allerwenigsten der Streifen aus. Fast alle sind eher das, was aus westlicher Sicht Musicals sind. Es wird gesungen, getanzt, geschwelgt. Die Nummern sind oft groß, opulent, aufwendig inszeniert, mit reich bestickten Kostümen und vor dramatischen Hintergründen. Die Handlungen der Filme folgen meist sehr klaren Mustern, erzählt Prajesh Kashyap, selbst Schauspieler.
I think people like when they see stories of the underdog making it.
Ich glaube, die Leute mögen Geschichten von Außenseitern, die es geschafft haben. Denn das ist auch eine Geschichte von Hoffnung und Ehrgeiz, dass einer von uns es ganz nach oben geschafft hat. Viele Geschichten sind so. Tatsächlich stammen viele Inder aus sehr einfachen Verhältnissen und haben in verschiedenen Bereichen Großes erreicht.
Auch Superstar Shah Rukh Khan hat solche Rollen häufig gespielt und ist damit zur Legende geworden. Vor seinem Haus an einer Uferstraße in Mumbai warten die Fans, träumen davon, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Prajesh Kashyap schaut sich das Gedrängel an. Der 29-Jährige ist einer von zigtausenden, die jährlich ins Filmgeschäft drängen, in der Hoffnung auf den Durchbruch. Doch weniger als 1% schafft es. Die meisten bleiben Komparsen oder Werbejobber und geben ihren Traum nach ein paar Jahren auf. Prajesh hat es geschafft. Seit seiner Rolle im Action-Thriller Mardani 3 wird er als heißester Schurke Bollywoods gehandelt. Kritiker loben den komplexen Charakter und feiern ihn als fantastische Entdeckung. Eine Entwicklung, die er geschmeichelt, aber vorsichtig betrachtet. Der Jungstar ist seinen Lehrern dankbar für die harte Schule als Theaterschauspieler. Als auch er einmal den Traum äußerte, direkt nach Bollywood zu gehen, fragte sein Mentor, warum.
Ich sagte, weil ich ein Star werden will. Und er meinte, das ist Unfug, das sollte ich mal vergessen. Ich solle den Gedanken verwerfen. Wenn ich etwas Sinnvolles tun wolle, solle ich Theater spielen, lernen, trainieren.
Das tat er. Spielte Theater, inszenierte, lernte singen und fand seinen Weg in die Filmindustrie. Die wichtigste Lektion? Mit Ablehnung leben, auch wenn es sich persönlich anfühlt.
Because I think we go through rejection every day.
Denn ich glaube, wir erleben täglich Ablehnung. Wenn ich täglich ein Vorsprechen habe, falls ich jeden Tag ein Vorsprechen habe, denn die sind manchmal rar, dann muss ich mich auf Ablehnungen einstellen. Aber ich muss trotzdem mein Bestes geben.
I have to still give it my all.
Als er das erste Mal eine Zeile Text hatte in einem Film, bereitete er sich tagelang vor. Doch beim Dreh wurde seine Zeile einfach vergessen. Noch bitterer war das Gefühl allerdings, als er das erste Mal eine Tanzrolle ergattert hatte.
Ich habe in einem Film mitgespielt, in dem ich eine Gesangs- und Tanzszene hatte. Die erste in meinem Leben überhaupt. 4 Tage lang haben wir gedreht, monatelang dafür geprobt. Dann war ich mit meiner Mutter bei der Premiere des Films. Und das Lied war in der Endfassung nicht zu sehen. Das war schmerzhaft.
Ich kann nicht sagen, wie es mein Herz gebrochen hat.
Das wird ihm heute nicht mehr passieren. Seine harte Arbeit, seine Geduld, seine Hingabe haben sich gelohnt. Sein Traum ist Wirklichkeit geworden. Sein Leben lang zu lernen, besser zu werden, zu spielen, was er möchte. Nach dem Schurken möchte er ein Superheld sein, ein Liebhaber, weiter auf der Theaterbühne stehen und in einer Komödie mitwirken. Alles scheint möglich. Wenn er über die Straße geht, wird er erkannt. Menschen rufen seinen Namen.
So what just happened?
We were walking on the road and there were 2 boys in a big car who just stopped.
Die Jungs haben mitten auf der Straße angehalten. Das ist echt was Besonderes. Sie riskieren ihr Leben nur, um mich zu grüßen.
It was special. It's so special.
Er erinnert sich, als er selbst noch in der Seepromenade saß und träumerische Bollywood-Songs gesungen hat. Sein Rat? Gebt eure Träume nicht auf.
They will come true. They might.
Sie werden in Erfüllung gehen. Sie mögen viele Opfer erfordern, aber manchmal lassen sie einen spüren, wie schön es ist zu leben und zu träumen.
And that your dreams come true, whatever they are.
Tja, also es lohnt sich zu träumen, vor allem, wenn das mit so toller Musik unterlegt ist, oder, Lena? indische Musik, Bollywood-Musik, einfach Wahnsinn, oder?
So schwärmerisch. Also man trifft sie auch überall. Ich war mal in einem Park spazieren, da saßen drei ältere Herren und haben ihren Sonntagmorgen mit Mundharmonika-Karaoke verbracht zu Bollywood-Songs.
Das gibt es? Ja. Mundharmonika-Karaoke?
Zu den großen alten Bollywood-Songs.
Manche scheitern ja schon beim Singen. Ich frage mich, wird eigentlich wirklich nur in den Filmen so getanzt und gesungen oder lieben Inderinnen und Inder das auch im echten Leben? Also ist das Lebensfreude?
Also jetzt kommt drauf an, wo du bist. Du wirst jetzt nicht durch den Slum fröhliche Menschen tanzen sehen, wie uns das die Filme oft weismachen wollen. Aber Tanzen hat eine sehr, sehr große Tradition. Und zwar nach jedem Landstrich, nach jeder Gegend ganz unterschiedlich. Und das wird so gelobt und gefeiert und gelehrt. Also gerade diese Kopfnickbewegungen
Man
und die Hände.
Man sollte jetzt deine Handbewegung hier mal im Studio sehen. Hast du auch schon einen Tanzkurs mitgemacht?
Ich würde sehr gerne diese ganzen, wo man auch mit den Füßen, die so im rechten Winkel ablenkt und dann mit so dicken Bändern, so wie du sie eben auch an der Hand hattest, aufstampft und Geräusche macht. Das ist wirklich große, große Kunst und das gibt es überall zu sehen.
Lena, nicht alle träumen von einem Leben im Rampenlicht, auf der Bühne, vor der Kamera. Andere träumen vom guten Essen und auch dafür ist der Indien bekannt. Was würdest du sagen, wie schmeckt die Küche Mumbais?
Oh, sehr gut. Die Küche Mumbais ist vor allem für die Straßen, für Streetfood bekannt. Und man kann wirklich hinter einem 5-Sterne-Hotel an die Straßenstände gehen und dort gibt es das richtig tolle Essen. Also du kannst wirklich für 30 Cent, 50 Cent tolles Essen haben. Du kannst auch für 50 Euro essen gehen. Also es gibt alles und das macht großen Spaß, sich durchzuprobieren, ob südindisch, nordindisch oder die ganze Mixtur daraus.
Viele auch in Indien lassen sich inzwischen das Essen liefern und Mumbai hat eine ganz besondere Essensliefertradition. Und du hast mir vorhin erzählt, die Geschichte dahinter ist auch schon sowas wie ein Traum aus Bollywood, stimmt's?
Auf jeden Fall.
Was steckt dahinter?
Ein kleiner Mann, der einem großen Mann einen Gefallen tut und daraus entsteht dann ein ganzes Imperium, ein Lieferimperium, von dem man sich wirklich heutige Lieferdienste einiges abschneiden könnten und tatsächlich auch tun. Es gibt Logistikseminare bei genau diesem 135 Jahre alten Unternehmen oder bei dieser Tradition. Das ist der Klang der heimischen Küche. Frisch gekocht von Mutter oder Ehefrau, Vater oder Haushaltshilfe, liebevoll in einen Henkelmann oder andere Essensbehälter gefüllt, umhüllt von einer Thermostasche, in großen Bündeln sortiert, unterwegs auf einer der Bahnlinien durch Indiens Megametropole Mumbai. Männer mit nahezu makellosen Mützen, die wie weiße Schiffchen auf ihren Haaren segeln, singen eines ihrer traditionellen Lieder. Dann versinken sie wieder in den Anblick ihrer Smartphones. Die Dabbawalas von Mumbai liefern seit 1890 schmackhaftes Glück in abgewetzten Gefäßen aus. Wenn nötig, von den Vororten bis in den tiefen Süden der geschäftigen Stadt am Arabischen Meer.
Wir liefern die Essensbehälter auf der Strecke von Virar nach Churchgate aus, eine Entfernung von etwa 70 Kilometern. Mit dem Zug schaffen wir die Strecke in nur 1,5 Stunden.
Erklärt Pratamesh, Koordinator für die Dabbawala-Organisation. Ein Vorgehen aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Warmes Essen abzuholen, wenn es frisch zubereitet ist, dann aber mit einer Zuverlässigkeit durch eine Millionenstadt zu transportieren, vor der das Forbes-Magazin in einem Bericht den Hut zog. Die Dabbawala-Organisation schmückt sich mit einem Six Sigma-Rating, also einem nahezu fehlerfreien Auslieferprozess. Schicke Worte für einen Vorgang, bei dem sehr alte Fahrräder eine große Rolle spielen.
Seit 30 Jahren fährt er auf diesem Rad.
Erzählt Pratamesh über einen Dabbawala, der gerade mit einem schwarzen, offensichtlich täglich gebrauchten Herrenrad ohne Gangschaltung vor dem Bahnhof des Stadtviertels Bandra vorfährt. An Haken und am Lenker aufgehängt sind 15 Taschen mit den Dabbas, den Henkelmännern, die er seit 9 Uhr bei seinen Kunden im Viertel eingesammelt hat. Per Rad kann er sich am besten durch den dichten Verkehr fädeln, über Bürgersteige und Abkürzungen. Jetzt um 10:30 am Vormittag sammeln sich die Dabbawalas dieses Viertels am Bahnhof. Ihre Dabbas werden auf dem Boden gruppiert, entsprechend dem alphanumerischen Code auf der Tasche. Der steht für Kunde, Auslieferer, Stadtviertel, Gebäude, Stockwerk.
So might some dabbas which we are collecting.
Wir sammeln also Dabbas an verschiedenen Standorten im Raum Bandra ein. Gleichzeitig werden neben dem Bahnhof Bandra auch an anderen Bahnhöfen wie Dadar, Parel, Prabhadevi und Churchgate entsprechende Sortierarbeiten durchgeführt.
Wie an Relaisstationen werden die Mahlzeiten an verschiedenen Knotenbahnhöfen der Stadt gesammelt, sortiert und weiterverteilt. Eine fast komplett analoge logistische Meisterleistung.
Los geht's!
Der Manager Ndewala mahnt zur Eile. Die Männer schnappen sich die Taschen, die zu ihrer jeweiligen Tour gehören. Sie packen sie allerdings nicht einfach am Henkel, erklärt Pratamesh.
So in Marathi, its name is a kawadi.
Dieses Bündel heißt Kawadi. Ein Bündel von Essenstaschen, von Tiffins. Sie werden auf eine Art geknotet, dass sie einen Griff in der Mitte bilden. Dann kannst du sie mit dem Griff einfach über die Schulter legen.
So they usually carry the tiffins on their shoulders or might on their head.
Von den Kawaris mit bis zu 12 Taschen tragen die Wallas mehrere auf den Schultern. Und da sie mit Suppen, Curries, Reis und Chutneys gefüllt sind, kommt da einiges an Gewicht zusammen.
So today he's carrying around 60.
60 Kilo trägt er und wiegt selbst nur 47 Kilo.
And he's 67 years.
Übersetzt Pratamesh für einen 67-Jährigen am Bahnsteig in Bandra, bevor der in den Zug steigt. Dort, wo an der Eingangsseite extra das Symbol für Essensbringer steht. Hier können sie außerhalb der Stoßzeiten problemlos auf dem Boden Platz nehmen. Der Fahrtwind weht durch die türlose Öffnung herein. Viele der 5000 Dabbawalas machen den Job seit Jahrzehnten. Oft aus Tradition, wie ihre Väter und Großväter, oder weil sie vom Land kommen, nur bis zur 6. Klasse in der Schule waren und ohne Ausbildung wenig anderes arbeiten könnten. Für ihren 6-Tage-Job bekommen sie etwa 200 Euro im Monat. Wer als Kunde den Bringservice abonnieren möchte, muss lediglich 18 Euro investieren, 75 Cent pro Tag. Und warum? Für Ashok keine Frage. Der Kioskbesitzer im Süden Mumbais hat gerade sein Essen im Henkelmann in Empfang genommen.
Ich breche um 6 Uhr auf. Wer auch immer kochen muss, müsste eigentlich schon um 5 Uhr anfangen, was praktisch unmöglich ist. Stattdessen kommen sie um 9 Uhr, um mein Essen abzuholen. Gegen 12.30 Uhr bringen sie es mir und um 13.30 Uhr kommen sie wieder, um alles mitzunehmen.
Und dann tritt der Henkelmann die gleiche Reise rückwärts an. Denn beim Gedränge in Mumbais Zügen in der Stoßzeit zählt jeder Kubikzentimeter. Also überlassen die 200.000 Kundinnen und Kunden nach der Mahlzeit ihren Dabbawalas das leere Essgeschirr, damit es vorausfährt, außerhalb der Stoßzeit. Und am nächsten Morgen wieder neu befüllt wird.
Die Hälfte der Bevölkerung Mumbais lebt in sogenannten informellen Siedlungen, manche sagen Slum dazu. Und Dharavi ist die größte dieser Siedlungen in ganz Indien. Sie ist durch den Blockbuster Slumdog Millionaire berühmt geworden, kennt ihr vielleicht. Und seitdem kommen auch viele Touristen dorthin. Es gibt sogar geführte Touren durch Dharavi. Lena, du warst auch bei so einer Tour oder hast dich zumindest selber führen lassen von einem Guide, weil alleine da verläuft man sich vielleicht.
Ja. Da hast du natürlich auch
keine
Chance und du hast auch natürlich keinen Einblick und du kannst die Leute nicht so einfach ansprechen, möchtest sie ja auch nicht aufdrängen.
Ja, wie war denn dein erster Eindruck, da durchzulaufen, durch diese Siedlung, ich stelle mir vor, durch enge Gassen, wie hast du das Leben dort erlebt?
Sehr, sehr, sehr geschäftig, also wirklich sowas von produktiv, von geschäftig, von enge zwar auch, aber es ist alles wohl sortiert, es ist auch zwar viel Dreck und Kinder spielen unter Verhältnissen, wo du denkst, oh, nicht so toll, aber jeder achtet auf jeden. Es ist, man fühlt irgendwie ein großes Gemeinschaftsgefühl. Es klingt jetzt fast ein bisschen kitschig, aber es war wirklich sehr beeindruckend. Ich kam aus diesem Dharavi raus und habe bei meinem nächsten Besuch in Mumbai direkt nochmal einen Trip dahin gemacht, diesmal alleine.
Frag mich, wie viel Träumen kann man sich eigentlich leisten, wenn man jeden Tag gucken muss, dass ein bisschen Geld verdient wird, dass man was zu essen kaufen kann, dass man seine Familie durchbringt. Aber auch da gibt es Träume. Slumdog Millionär zeigt's ja.
Ganz klar. Und das ist natürlich der Traum, den jeder hat. Die Leute kommen dahin, um zu sagen, ich möchte arbeiten, ich möchte mit dem, was ich kann, etwas mehr machen. Ich möchte etwas daraus machen. Und das gelingt den Menschen dort teilweise sehr gut.
Wie kommt es, dass in einem solchen armen Viertel so viel, du sagst, Zusammenhalt und auch Unternehmergeist zu finden ist, weil es gar nicht anders geht?
Es geht nicht anders und es ist ein besonderes Viertel. Das hat einfach von seiner Geschichte her auch schon. Die Töpfer, die da waren, die sich da angesiedelt haben, haben einfach immer etwas geschaffen. Also die Leute sind ja nicht arm, weil sie sagen, oh, ich will nichts machen, sondern sie wollen etwas machen. Und diese Leute haben es einfach, haben die Gelegenheit beim Schopf, beim Topf gepackt und getöpfert. Und
beim Schopf und Topf.
Und daraus sind, da ist dann sozusagen dieses sehr produktive Viertel geworden.
What can a slum dog possibly know?
We went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny.
Dieser Film hat Millionen von Herzen gerührt. Ein Quizgewinner aus dem Slum. Slumdog Millionär machte im Jahr 2008 nicht nur seinen Hauptdarsteller Dev Patel weltberühmt, sondern auch den Drehort Dharavi, der größte Slum Asiens, wo 1 Million Menschen auf knapp 2,5 Quadratkilometern lebt.
Talking about slum, slum is an English word.
Also reden wir über Slums. Slum ist ein englisches Wort. Es hat eine stark negative Konnotation. Wenn Menschen diesen Begriff hören, denken Sie als erstes an einen schmutzigen Ort, an dem Kriminelle leben und wo es unsicher ist, entlang zu gehen. Diese Definition stammt aus einer Zeit, als Indien noch nicht entwickelt war und es an angemessenem Wohnraum mangelte. Für diese armen Viertel gab es keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Sie wurden stattdessen von Gangs und der Mafia kontrolliert. Der Begriff ist also historisch geprägt und er ist nicht mehr zutreffend.
This word been defined in olden times and it's not accurate word to say.
Chaitan ist selbst in informellen Siedlungen aufgewachsen. Er führt Besucher durch Dharavi für Reality Tours. Die Gründer dieser NGO sahen, dass viele Menschen nach Slumdog Millionär neugierig auf Dharavi waren, sich aber alleine nicht in die Siedlung trauten. Taxifahrer fuhren sie auf eine Brücke, von der sie hinunterschauten. Doch Chaitan und seine Kollegen führen die Menschen mitten hinein. Nach Dharavi. Benannt nach den Wellen der See, an deren Rand dieses Zuhause von 1 Million Menschen liegt. Durch enge Gassen, in die kaum Licht fällt, auf kleine Plätze, auf denen Ziegen zwischen Müll nach Essbarem suchen. Und vor allem vorbei an Werkstätten, Nähstuben, Mikrofabriken. So viel Geschäftigkeit auf kleinstem Raum.
But most people are poor here. Nobody sit empty. Everybody believe in work hard.
Niemand sitzt untätig herum. Alle glauben daran, durch harte Arbeit Geld zu verdienen. Sie betreiben verschiedenste Kleinunternehmen. Es gibt Kunststoffrecycling, Textilverarbeitung, vom Nähen bis zum Färben von Stoffen. Pappe und Metall werden recycelt. Auch die Leder- und Keramikindustrie sind vertreten. Es gibt dort 10.000 Betriebe, die einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaften.
Eine Summe, die sich schwer mit einem Slum zusammenbringen lässt. Was wäre das für ein Film? Slumdog Milliardär. Dharavi ist ein unglaublicher Business-Hub. Kaum zu fassen, aber irgendwie logisch. Ein Ort für Menschen, die nichts haben, aber etwas schaffen wollen. Und wer ein bisschen was geschafft hat, gibt anderen Menschen Arbeit.
Die
Menschen vom Land lassen ihre Familien dort zurück. Nur die Männer kommen hierher, um zu arbeiten. Sie fragen die Fabrikbesitzer, wir arbeiten für sie und wohnen dafür in ihrer Fabrik, kostenlos. In Ordnung? Und er stimmt zu. Ja, ihr könnt kostenlos wohnen. Diese Menschen arbeiten täglich 10 bis 12 Stunden. Der maximale Tagesverdienst liegt bei 600 Rupien. Das entspricht etwa 6 Euro.
Einer der wichtigsten Geschäftszweige ist Plastikrecycling, erzählt Chaitan. 10 Tonnen Plastik pro Tag. Sie liegen in Säcken hochgestapelt, machen die eh schon engen Gassen noch schmaler. In kleinsten Räumen wird nach Farben und Material sortiert, in anderen geschreddert, dann wieder gewaschen. Dass es hier Wasser und Elektrizität gibt, macht Dharavi in Chaitans Augen zu einem 5-Sterne-Slum. Obwohl
Because these pipes are not regularly maintained.
Weil die Leitungen nicht regelmäßig gewartet werden, können sie leicht undicht werden und durch Schmutzwasser verunreinigt werden. Dadurch verbreiten sich Krankheiten wie Cholera und Typhus. Das ist ein großes Problem und auch Durchfallerkrankungen.
Für die Wohnbereiche der Siedlung gibt es nur Gemeinschaftstoiletten. Hygiene kann also problematisch werden. In einer Färberei entstehen die Stoffe für Kollektionen, die ebenfalls in Dharavi genäht und lokal verkauft werden, auf Mumbais Straßenmärkten. Es riecht intensiv, die Luft ist dick und voller Chemikalien, ungesund.
Wer arm ist, kann sich nicht um seine Gesundheit sorgen. Er muss Geld verdienen, das ist wichtiger,
sagt Chaitan. Was hier aber auch in der Luft zu liegen scheint, neben dem Chemikaliengeruch, ein starkes Gemeinschaftsgefühl, vor allem bei den Töpfern. Die waren die Ersten, die in Dharavi ihr Handwerk begannen. In ihrem Viertel sind die Häuser in lila, grün, pink, ocker gestrichen. Bunte Wäsche flattert im Wind. Kinder spielen Cricket mit Plastikschlägern. Eine Frau in rot-gelbem Sari balanciert einen riesigen Korb voll mit Töpferwaren auf dem Kopf. Wie aus dem Prospekt für schöner Arm sein. Doch das beinahe anheimelnde Gefühl ist nicht nur Fassade. Die Gemeinschaft spielt hier eine große Rolle. Und darum wollen viele Bewohner auch nicht weg, wenn ihnen bessere Wohnungen angeboten werden. Denn Dharavi soll entwickelt werden. Kein Wunder bei der Lage, meint Chaitan.
Es ist ein guter Standort für Geschäfte. Ein Flughafen ist nur 20 Minuten entfernt. Märkte, Krankenhäuser und Schulen befinden sich in der Nähe. Alles ist schnell erreichbar. Man gelangt von hier aus in 20 Minuten an jeden Arbeitsplatz. Es gibt U-Bahn-Stationen. Was hier in Dharavi also zählt, ist die Lage. Die Lage, die Lage.
What matters here in Dharavi is location. Location, location matters.
Und das alles mitten in Mumbai, eine Sahneschnitte an Grundstücken sozusagen. Die Adani Group des Milliardärs Gautam Adani hat den Auftrag für das große Dharavi Redevelopment Project gewonnen. Menschen, die vor dem Jahr 2000 hier gesiedelt haben, bekommen hier eine Wohnung. Alle anderen sollen woanders angesiedelt werden. Mehr Raum, aber eben nicht mehr hier. Es gibt Menschen, die möchten lieber eine moderne Wohnung, eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Aber Imran Khan nicht.
Das Beste ist eigentlich, dass die Gemeinschaft in Dharavi zwar nicht besonders wohlhabend ist, aber die Menschen helfen einander. Der Zusammenhalt in der Gemeinschaft ist großartig. Manchmal bewirkt Geld nichts, aber die menschliche Natur schon.
Er hat hier in den engen Gassen eine kleine Lederfabrik, die sein Vater aufgebaut hat. Und die Koffer, Handtaschen, Totebags tragen alle stolz eingeprägt das D für Dharavi, den Ort, der seinem jetzt 80-jährigen Vater und ihm den Erfolg ermöglicht.
He borrowed 100 rupees from his mother-in-law.
Er lieh sich 100 Rupien von seiner Schwiegermutter. Er kam nach Mumbai und begann mit dieser Arbeit, mit gerade einmal 100 Rupien. Nach harter Arbeit und großen Mühen ist er heute Milliardär. Und er arbeitet immer noch. Er kommt jeden Tag hierher.
Yeah, now he's 80 years old, but he's coming every day here.
Tja, was für eine schöne Geschichte, Lena.
Ja, schon, ne? Also gut, ist ein Rupien-Milliardär, da fallen zwei Nullen weg, aber dennoch, ne? Schon Slumdog-Millionär.
Lena, du warst in Bollywood, wo Schauspieler von der großen Rolle träumen. Du warst im Slum in Dharavi, haben wir gerade gehört, wo die Menschen sehr geschäftig von einem besseren Leben träumen und es manche ja auch wirklich nach oben geschafft haben. Hast du was gelernt übers Träumen bei deiner Reise und wie man sich Träume erfüllt?
Auf jeden Fall. Nie aufgeben. Immer weiter träumen und aber auch hoffen, dass man den Traum nie komplett erreicht, denn dann ist es traurig. Also alles, der Weg bis dahin macht dein Leben reich.
Du darfst doch weiter träumen und immer neue Träume.
Auch das.
Lena, was nimmst du noch mit von deiner Reise nach Mumbai, nach Bollywood?
Ich bin sehr beeindruckt gewesen von ihrer Mut, von ihrer Tatkraft, von allem, was sie anfassen, von allem, was sie auch in dieser riesigen Stadt an Gemeinschaft auf kleinstem Raume durchsetzen können. Und sage danke, Mumbai. Namaste, bis zum nächsten Mal.
Danke, Mumbai. Und ich sage danke, Lena. Lena Bodewein, war wunderbar und so interessant, dir zuzuhören. Danke, dass du heute hier warst.
Mit großem Vergnügen.
Wenn euch Indien noch weiter interessiert, das Land liegt viel näher, als ihr vielleicht denkt. Ein Mausklick entfernt nämlich. Einfach rüber zu ARD Sounds. Gibt eine wunderbare Folge des Hamburger Hafenkonzerts. Darin geht es um die deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen, um Schifffahrt, Handel, Container, alles was schwimmt auf der Elbe und im Indischen Ozean. Hamburger Hafenkonzert. Und wenn ihr in die Geschichte reisen wollt, meine Kollegin Charlotte Horn hat eine tolle Folge gemacht über Hampi, die sagenumwobene Tempelstadt im Süden Indiens. Total spannende Folge von Zwischen Hamburg und Haiti. Einfach klicken in ARD Sounds, denn da gibt's auch uns. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked uns, abonniert uns. Ihr könnt auch gerne kommentieren. Haben sich eure Träume alle schon erfüllt? Ihr könnt uns auch gerne mailen, haiti@ndr.de. Ich verspreche euch, wir lesen auch wirklich alles. Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Wolfgang Sesko, Hans-Christian Beseke und ich, Philipp Abrisch.
Podcast von NDR Info.